Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Georg Brunold, Sie sind viel gereist in Ihrem Leben. Sie sind in fast jedem afrikanischen Land unterwegs gewesen, in Asien, im Nahen und Mittleren Osten. Und doch schreiben Sie im Vorwort zu Nichts als die Welt, das sei die längste Reise Ihres Lebens gewesen, die Leseodyssee zur Auswahl dieser Texte. Und eine Lesestation auf dieser Reise, die Ihnen besonders am Herzen liegt, das haben Sie mir im Vorfeld dieses Gesprächs verraten, ist ein Text aus dem Jahr 1814 mit der Sklavenhändlerkarawane nach Nubien von John Lewis Burckhardt. Wieso gerade dieser Text?
Dem Reporter geht es eigentlich bei allem, was er tut, immer um die Entdeckung der Welt. Man muss sich bewegen, wer etwas sehen will und vielleicht am Schluss begreifen. Er muss sich ausrüsten, er muss die richtigen Kontakte knüpfen. Kurz, die ganze Geschichte beginnt mit einem anspruchsvollen und oft langwierigen Prozess der Vorbereitung. Und in diesem Zusammenhang fand ich den Burckhardt-Text wunderschön. Abgesehen davon, dass er in der arabischen Welt spielt, in der ich selber angefangen habe als Reporter. Und natürlich auch dieses Strenge der Wüste, eine leere Welt, die doch alle Anforderungen in sich birgt, die ein Reporter sich ausdenken kann.
Alle Weiber und Kinder begleiteten uns eine halbe Stunde weit jenseits des Dorfes. Mein vorzüglichster Freund in Darao, Haji Hussein El Aloyan, hatte tages zuvor erklärt, dass er in Darao bleiben würde. Aber sein Bruder und sein Sohn Ali gesellten sich zur Karawane, und ihr Zug war der größte und reichste von allen Fellah-Handelsleuten, die sich unter uns befanden. Der alte Mann folgte uns mit seinen Weibern eine Strecke weit vom Dorfe und empfahl mich beim Abschiede seinen Verwandten. »Ihr ist ein Bruder«, sagte er zu seinem Sohne, »und da«, indem er des Sohnes Weste öffnete und die Hand auf seine Brust legte, »da lasse ihn seine Stelle finden.« Eine Art der Empfehlung, die auch in der arabischen Wüste gebräuchlich ist und dort noch Bedeutung hat, während sie unter diesen elenden Ägyptern zu einer bloßen Förmlichkeit herabgesunken ist. Dann zogen wir auf einer sandigen Ebene in großer Unordnung weiter, wie das immer beim ersten Antritt einer Reise der Fall ist. Viele Ladungen waren schlecht gepackt, mehrere wurden von den Kamelen, die eine Zeit lang nicht daran gewöhnt waren, abgeworfen. Und wir sahen uns genötigt, die Nacht etwa dritte halbe Stunden von Darao in einem kleinen, mit Buschwerk bewachsenen Tale zuzubringen, wo wir uns die Leckerbissen wohlschmecken ließen, die uns von den Weibern in Darao bereitet waren. Große Feuer wurden angemacht und die ganze Nacht verging unter Gesang und Geräusch.
Das war also ein Ausschnitt aus John Lewis Burckhardt mit einer Sklavenhändlerkarawane nach Nubien aus Nichts als die Welt, diesem großformatigen, dicken Buch mit Texten von mehr als 150 Autorinnen und Autoren aus 2.500 Jahren. Das ist ja keine einfache Sache, hier auszuwählen. Sie haben sich für Autoren entschieden, die man da erwarten würde. Große Reporter wie Egon Erwin Kisch oder Richard Kapuscinski. Sie haben aber auch, Georg Brunold, historische Figuren gewählt, wie Cäsar oder Christoph Kolumbus. Was ist denn da die Gemeinsamkeit?
Was tut man in dem Augenblick, da man einmal den Auftrag erhalten hat, so eine Zusammenstellung in Angriff zu nehmen? Man geht den großen Daten der Weltgeschichte nach, man geht den großen Autoren nach und man geht drittens den eigenen Vorlieben nach und fragt sich, was da keinesfalls fehlen darf. Irgendwie muss man ja doch mal auch in der Französischen Revolution unterwegs gewesen sein und man sollte das 20. Jahrhundert nicht ganz ohne Stalin absolvieren und so weiter und so fort. Aber doch habe ich in den Gesprächen bisher immer die falsche Vorstellung angetroffen. Ich sei von Tausenden von Texten ausgegangen und hätte dann das irgendwie filtern müssen auf jetzt 164 Texte von 154 Autoren, während eigentlich genau das Gegenteil zutraf. Ich hatte große leere Strecken in der Weltgeschichte vor mir und fragte mich ein halbes Jahr, ja, was mache ich jetzt mit der Französischen Revolution? Und ich habe dann schon gewartet, auch bis ich auf die Texte stieß, was oft mehr oder weniger zufällig geschah und gerade noch rechtzeitig.
Wie erklären Sie sich diese reportagemäßig dürftigen Zeiten, gerade um die Französische Revolution? Das würde ja eigentlich nach einem ganzen Strauß von guten Texten schreien.
Ja, ich denke schon, nur dass es auch diese Sträuße gibt, aber erstens war es mir ein Anliegen, nicht ständig nur die schon zwischen Ledereinbänden greifbaren Klassiker zusammenzubringen, sondern ich wollte schon auch Leute in dem Buch haben, von denen man jetzt möglicherweise noch nie etwas gehört hat, wie Ludwig von Flüe, am Beispiel Französische Revolution, der Kommandant, der die Schweizer Gardisten in der Bastille kommandiert hat, am Tag, als sie gestürmt wurde. Und als ich dann auf solche Stücke traf, das waren glückliche Momente, da war ich dann so richtig fröhlich ein paar Tage lang.
Thematisch ist das Buch ja unglaublich breit. Also da geht es vom Tod des Sokrates bis zur Reportage aus einer Wohnwagenkolonie von Niklaus Meinberg. Aber Sie haben schon so einen Anspruch gehabt, die wichtigsten welthistorischen Ereignisse in diesem Buch zu versammeln.
Ja, gewisse Meilensteine der Weltgeschichte durften nicht übergangen werden, aber dazwischen war ein Haufen Raum für anderes und es war mir ebenso wichtig, dass irgendwo auch von Musik die Rede ist und irgendwo auch von der Mode. Ich weiß nicht, wie es um den Sport steht, vielleicht ist der ein bisschen zu kurz gekommen. Das Theater musste anzutreffen sein und ich habe also einige Zeit verbracht mit Lektüre der Hamburger Dramaturgie von Lessing, bis ich dann auf eine wunderbare Abrechnung mit Voltaire traf, der da ein Gespenst auf die Bühne bringt und Lessing zerpflückt das nach Strich und Faden und legt dar, wie Voltaire möglicherweise alles kann, nur das nicht.
Wie sind Sie denn vorgegangen? Das war ja wahrscheinlich, stelle ich mir vor, fast der schwierigere Teil, neben dem Pflichtstoff, den welthistorisch großen Ereignissen, sozusagen die ganze Fülle des restlichen Lebens, da die Texte auszuwählen.
Die Euphorie der Freiheit war da auch im Werk. Wichtig war im Verlauf der Entstehungsgeschichte des Buchs, dass es ein Jahr verschoben wurde, was mich anfangs stark betrübte natürlich. Zum Schluss drängten sich dann die spät und zu spät kommenden Einfälle. Plötzlich merkte ich, dieses Buch kann ich nie meinem Vater in die Hand drücken ohne Traven drin. Das merkte ich etwa so 2 Wochen vor Abgabeschluss und solche Beispiele gäbe es mehrere. Man ist irgend hinter was her und entdeckt eine alte, längst vergriffene Reihe. Der 30-jährige Krieg in Augenzeugenberichten, der Mahdi-Aufstand in Augenzeugenberichten, der Russland-Feldzug in Augenzeugenberichten und dann plötzlich findet man darin Stendhal über den Brand von Moskau. Mhm. Die Bildung allein verhilft einem nicht zu solchen Funden. Man sieht dann in solchen Reihen hinten drin die Annoncen der übrigen Bände. So kommt man von einem zum nächsten.
Mhm. Was auffällig ist, dass ja die Autoren, und es sind in der großen Mehrzahl Männer, vorwiegend aus Europa und aus den Vereinigten Staaten kommen. Gibt es denn andernorts keine oder eine kleinere Reportagetradition?
In diesem Fall wäre alles Übrige, hätte ich als Vermessenheit empfunden.
Vermessenheit?
Als Vermessenheit, ja. Ich denke, in diesem Rahmen Stoff, Gegenstand ist die ganze Welt. Es sind Autoren des sogenannten Westens, also der europäischen Kulturen, die ihre Ableger in den USA und in Südamerika. Und dann ein paar Gastspiele aus dem südlichen Mittelmeerraum, Ägypten und Marokko. Es war eine Bescheidung, zu der ich keine Alternative sah.
Was mich überrascht hat, ist, dass zum Teil auch Texte in dem Buch enthalten sind, die für mich zumindest weniger nach Augenzeugenbericht oder Reportage klingen. Ich denke da zum Beispiel an den Kommentar von Hans-Magnus Enzensberger zum fehlenden deutschen Patriotismus.
Mir ging es eigentlich darum, jetzt ganz im Gegenteil zu anderen Versuchen. Es gibt ja keine deutschen Reportageanthologien mit der einen Ausnahme von Egon Erwin Kiss, klassischer Journalismus von 1923, gibt es nichts. Es gibt ein paar angelsächsische. Und dort ist das Ziel gewöhnlich, möglichst klar ein Genre, eine Gattung namens Reportage zu definieren an so und so vielen Beispielen. Während mir eigentlich eher daran gelegen war, den Formenreichtum von Texten, die mit Reportageelementen arbeiten, vor Augen zu bringen. Ich habe Texte gewählt, in denen mit Reportagetechniken gearbeitet wird, in denen sich Reportageelemente finden. Was diese Texte sonst noch machen, bleibt diesen Texten überlassen.
Trotzdem sprechen wir noch drüber, was denn eine gute Reportage ausmacht und welche Rolle Reportagen heute in der deutschsprachigen Presselandschaft einnehmen. Doch vorher hören wir noch einmal einen kurzen Ausschnitt aus einer Reportage. Eine Reportage, die Sie, Herr Brunold, als besonders preiswürdig einführen.
Man muss hingehen, wenn die Maschinen lärmen, die Luft vom Kohlestaub schwarz ist und man wirklich sieht, was die Bergleute tun müssen. Zu diesen Zeiten ist es da unten wie in der Hölle. Fast alles, was man sich in der Hölle vorstellt, ist da. Hitze, Lärm, Durcheinander, Dunkelheit, stickige Luft und vor allem eine unerträgliche Enge. Alles ist da, bis auf das Feuer. Denn da unten gibt es kein Feuer, außer dem schwachen Schein der Divi-Lampen und Taschenlampen, die kaum durch die Kohlestaubwolken dringen. Wenn man endlich angelangt ist, kriecht man zwischen der letzten Reihe Grubenhölzer durch und sieht sich dann einer schimmernden schwarzen Wand von 3 oder 4 Fuß Höhe gegenüber. Das ist das Kohleflöz. Über sich hat man die glatte Decke, sie besteht aus dem Fels, aus dem die Kohle herausgeschnitten wurde. Unter einem ist wieder Fels, so dass der Stollen, in dem man sich befindet, nur so hoch ist wie die Kohleschicht selbst. Wahrscheinlich nicht viel mehr als 1 Yard. Der zunächst alles andere beherrschende Eindruck ist das fürchterliche, ohrenbetäubende Gerassel des Förderbandes, das die Kohle abtransportiert. Man kann nicht weit sehen, weil der Kohlestaubnebel das Licht der Grubenlampen zurückwirft. Aber man sieht auf beiden Seiten eine Reihe halbnackter, knienender Männer, 4 oder 5 Yards voneinander entfernt, die ihre Schaufeln unter die herabgefallene Kohle stoßen und sie mit einem Schwung über die linke Schulter werfen. Sie füllen sie aufs Förderband, ein Gummiband von ein paar Fuß Breite, das 1 bis 2 Yards hinter ihnen vorbeiläuft.
Wir hörten einen Auszug aus einer Reportage des Schriftstellers George Orwell über den Abbau von Kohle. Herr Brunholz, Sie schreiben als Einleitung zu diesem Text, wäre an die Reportageliteratur des 20. Jahrhunderts nur ein einziger Preis zu vergeben, er ginge zweifellos an The Road to Wigan Pier, so der Originaltitel dieser Reportage. Was ist denn daran so beeindruckend?
Irgendwo im ersten Absatz dieses Stücks steht auch der Satz, diese Zivilisation gründet auf der Steinkohle.
Unsere Zivilisation beruht, mit Verlaub, Herr Chesterton, auf Kohle. Und zwar viel umfassender, als man sich im Klaren ist, bis man einmal darüber nachdenkt.
Ja, und ich denke, also es ist nicht mehr als recht, wenn die übrige Menschheit, die ihre Zivilisation der Kohle und denen, die sie abbauen, verdanken, darüber nachdenken. Orwell tut das in, würde ich meinen, vorbildlicher Art und Weise.
Und vom Handwerklichen her?
Auch das. Wenn Sie in einem Handbuch praktischer Journalismus zum Beispiel von Michael Haller nachschlagen, ist das Charakteristikum der Reportage die Nähe zum Geschehen. Diese Nähe ist jetzt im Falle des Texts von Orwell nicht mehr zu überbieten. Und wenn man von der Nähe des Geschehens spricht, scheint mir sehr wichtig zu sein, das Geschehen ist ja nicht nur das objektive Geschehen draußen in der Welt. Außer um die Welt geht es immer um deren Entdeckung, um das Zugänglichmachen der Welt. Das Geschehen ist auch ein Erkenntnisprozess des Reporters. Die gute Reportage hat eigentlich darüber ebenso umsichtig und sorgfältig Aufschluss zu geben, wie über das Geschehen, von dem sie handelt. Und auch das ist von Orwell meisterhaft geleistet in diesem Text.
Was ja auffällig ist, ist, dass viele dieser hier versammelten Reportagen von Menschen geschrieben sind, die zu ihrem Gegenstand eine gewisse Distanz haben. Also Orwell kommt aus einer ganz anderen Schicht als die Kohlearbeiter, über die er schreibt. Andere schreiben über fremde Länder. Denken Sie denn, dass dieses genaue Beobachten, das ja die Grundlage für eine gelungene Reportage ist, dass das einfacher ist durch eine gewisse Distanz?
Wahrscheinlich. Erkenntnisprozesse fangen gewöhnlich in der Fremde an. Und auch Verunsicherungen, Fragestellungen kommen aus der Berührung mit dem Fremden.
Das heißt, Sie würden sagen, es ist schwerer, eine Reportage zu schreiben über etwas, was einem sehr vertraut ist, jetzt in Ihrem Fall beispielsweise über Ihr Heimatdorf Arosa, als über eine fremde Welt.
Würde ich annehmen. Und falls man das fertigbringt, früher oder später, dann hat man das methodische Rüstzeug erarbeitet in der Begegnung mit Fremdem vorher, würde ich annehmen.
Das Fremde schärft den Blick auf das Nahe.
Deshalb halte ich es auch für fatal, wenn im Journalismus doch immer wieder diese Stimmen die Oberhand gewinnen, die sagen, die Leute interessieren sich am meisten für das, was sich vor der eigenen Tür abspielt. Und wir müssen die Lokalredaktion aufstocken und die internationale Redaktion brauchen wir so und so nicht.
Aber was ja schon der Fall ist, ist etwas, was Sie auch beklagen, dass die große Reportage im deutschsprachigen Raum nicht mehr so einen großen Stellenwert hat. Gerade jüngst hat ja zum Beispiel Ihre ehemalige Arbeitgeberin, die NZZ, die Samstagsbeilage Zeitbilder eingestellt, die solche großen Reportagen brachte. Braucht es denn weniger Reportagen in Zeiten des Fernsehens, in Zeiten, in denen Bilder uns die Welt sozusagen in die Stube bringen.
Die deutsche Reportagekultur nimmt sich im Vergleich zur angelsächsischen wirklich ganz jämmerlich und beklagenswert aus.
Aber womit das war schon immer so, oder? Dass sie kleiner war zumindest.
Ja, und das große Gefäß, die lange Form, traf man eigentlich nur in Zeitschriften mit kleinen Auflagen, wie der Zürcher Kulturzeitschrift Du, wie im Lettre International. Und sonst, was es im deutschen Sprachraum an Reportage gibt, trifft man im Spiegel zum Beispiel, der die Geschichte hochhält, der auch lange Formen hochhält, dann in Zeitschriften wie Geo. Bloß ist das dann, würde ich meinen, der Fotograf würde sagen, das ist die Postkarte mit vollends ausgeleuchteten Landschaften, ohne Schatten. Der Erkenntnisprozess gehört der Vergangenheit an. Man präsentiert irgendwas fixfertig. Wie jemand da hingekommen ist, woher diese Welt kommt, wie sie entdeckt wurde, zugänglich gemacht wurde und in diese Form gebracht wurde, darüber erfährt man nichts. Sie ist einfach so da, wie eine Postkarte.
Aber das heißt, Sie würden sagen, die große Reportage als Erkenntnisprozess, wie Sie es ja vorher gesagt haben, das ist sozusagen auf dem Rückgang, während die Postkartenreportage nach wie vor besteht.
Ja, das gilt auch für die gedruckte Fotografie.
12 Fotoreportagen haben Sie in Ihr Buch integriert. Was mir aufgefallen ist, dass diese Fotoreportagen alle aus dem 21. Jahrhundert sind, dass der neueste Text aber aus dem Jahr 2000 ist.
Dieser Entschluss hat sich irgendwann aufgedrängt. Anfänglich wollten wir bis zur Gegenwart gehen damit. Und dann merkten wir aber, dass mit dem 11.9. und den Folgen und Bush's Global War on Terror und so weiter, dass das Buch, wenn wir das alles auch noch hätten berücksichtigen wollen, wahrscheinlich ausgefranst wäre. Und dass dann schon auch eine gewisse Distanz wahrscheinlich gefehlt hätte, um eine vernünftige Auswahl zu treffen.
Eine Distanz beim Auswählen, ja, also wo Sie sagen, das bin also ich selber dann, als Herausgeber zu nahe drauf.
Ja, die Gegenwart in dem Sinne wäre uns dann wahrscheinlich wirklich über den Kopf geschwappt. Und die Idee dann, also wir hören 2000 auf, also machen wir die letzten 10 Jahre im Bild.
Ich möchte noch kurz aufs Verhältnis von Reportage und Literatur kommen. Sie schreiben, bei der literarischen Reportage gehe es um die Befreiung und Beförderung des Reporters zum Erzähler. Das schreiben Sie in einem dieser Essays, die Sie gewissermaßen als Sekundärliteratur zu den Reportagen dazugegeben haben. Es sind Aufsätze, die ursprünglich für die Zeitschrift Du geschrieben wurden. Was meinen Sie damit, um die Befreiung und Beförderung des Reporters zum Erzähler? Darum ginge es bei der literarischen Reportage.
Ich denke, der Reporter hat nebst dem Geschehen in der Welt draußen, das sein Stoff ist, nochmal den Erkenntnisprozess in den Vordergrund zu rücken und den Leuten transparent zu machen. Wie kommt er dahin? Woher gewinnt er seine Einsichten? In welcher Art von Kommunikation mit welchen Menschen? Und mit dieser seiner Rolle ist dann auch mit einer entsprechenden Aufwertung der Autorität, der subjektiven Freiheit des Reporters zu rechnen.
Aber dieses Erzählen, dieses Erkenntnisse transparent machen, das ist ja Aufgabe jedes Journalismus. Das hat nichts mit Literatur zu tun.
Die Souveränität des Autors hat schon mit Literatur zu tun. Im Unterschied zum Nachrichtenjournalist einer Agentur. Da würde man nicht von Souveränität des Autors sprechen. Und ich meine, wir sollten der Gefahr vorbauen versuchen, dass wir mit Literatur nur die hochamtliche Literatur meinen. Ich denke schon, da ist das Kriterium, was ist jetzt Literatur und was ist Nachrichtenjournalismus, hängt zentral an der Frage, was für Freiheitsgrade man dem Autor einräumt.
Was mir aufgefallen ist, Sie haben keine eigene Reportage in Nichts als die Welt aufgenommen. Wieso eigentlich nicht?
Ach, das hätte sich nicht geziemt. Im Übrigen sind etwa 80 Seiten von mir so und so schon in dem Buch drin.
Das Reporterlos ist in jedem Fall mindestens so schwer, als einer es sich macht. Der Artbestimmung etwa von Bäumen rings um einen Tatort und dergleichen mehr bin ich ein Vierteljahrhundert lang mehr oder weniger elegant ausgewichen. Einen einzigen Versuch sah ich im Keim erstickt, als mich der Fotograf, mit dem zusammen ich eine Stadt zu porträtieren hatte, schonend anhielt und sagte, »Herr Brunhold, jene Pappeln, von denen Sie schreiben, in Wahrheit sind das Zypressen.« Es macht Arbeit, die Altstadt von Tanger bei Sonnenuntergang vor Augen zu bringen, wie die Schatten aus dem Hafen unten über sie hinauf und gleichzeitig an anderen Stellen vom Hügel oben über sie hinunterkriechen. Um das aufzeichnen zu können, hat man sich mit dem Notizbuch in der Neustadt am Hang schräg gegenüber für 2 Stunden in ein Straßencafé gesetzt und es beobachtet. Doch solange man die Passage nicht im Reinen hat, riskiert man einen 2. Gang, bloß damit man dann spät abends in seine Wohnung sitzt und im weniger günstigen Fall schon weit weg von der besagten Stadt mit ihrer verflixt verschachtelten Medina, wo man nur dieses Schattentanzes wegen nicht noch mehrmals hinfliegen mag.
Die Schatten der Medina von Tanger spielten ja vor allem am Anfang ihrer journalistischen Karriere auch für Sie eine große Rolle, Herr Brunold. Sie berichteten in den 80er Jahren als gut 30-Jähriger mit den Stützpunkten Kairo und Tanger über die arabische Welt. Später waren Sie dann NZZ-Korrespondent in Afrika, wo Sie heute auch wieder leben, in Nairobi. Wieso eigentlich gerade der Mittlere Osten und später Afrika?
Mir ging es zunächst eigentlich darum, unsere Nachbarn kennenzulernen.
Unsere Nachbarn?
Sagen wir Europa zu uns, dann sind unsere Nachbarn die Araber im südlichen Mittelmeerraum und im vorderen Orient. Als Philosoph an der Uni wusste, dass ich da nicht bleiben wollte, überlegte mir, was tue ich jetzt noch? Ich möchte mir gerne eine flexibel einsetzbare Zusatzkompetenz erwerben, die ich praktizieren kann, ohne gleich auf die andere Seite des Globus mich begeben zu müssen oder auswandern müssen. Und dachte dann, ja, also lerne ich Arabisch, versuche ich Arabisch zu lernen. Und das ist in mindestens 20 Ländern anwendbar. Wenn man genug hat in 2, 3 davon, dann gibt's noch 17 andere. Im Verlauf meiner Bemühungen um die arabische Sprache kam ich dann nach Kairo und nach Marokko. Hatte dann aber etwa 10 Jahre später vorübergehend einmal genug von der islamischen Welt. Und
wieso hatten Sie genug?
Ja, also die pausenlose Beschäftigung mit der Verwicklung von politischen und religiösen Fragen kann auf die Dauer auch einmal nicht unbedingt Verdruss bereiten, aber mindestens die Lust, sich einem anderen Stoff zuzuwenden. Das, als ich dann die Möglichkeit hatte, für die NZZ nach Nairobi zu gehen als Afrika-Korrespondent, war mir das sehr willkommen. Und gleichzeitig war es aber auch ein großer Vorteil, dass ich die nordafrikanischen Länder kannte.
Irgendwie ist die Reportage ja dann zu Ihrer Spezialität geworden. Das zeigt sich auch in diesem Buch, das zeigt sich in eigenen Büchern, die Reportagen dann von Ihnen durchaus beinhalten. Glauben Sie denn, dass diese Weltgegenden sich besonders gut eignen für Reportagen oder wäre aus dem Georg Brunold überall ein Reportagespezialist geworden?
Unter gewissen Gesichtspunkten eignen sie sich tatsächlich sehr gut, denn es sind zur Mehrheit Länder, über die man beim Leser nichts voraussetzen kann, bei denen man in jedem Artikel von Null anfangen muss. Wenn man sich nach Liberia begibt als Reporter oder nach Sierra Leone, dann muss man von Null anfangen. Und die Reportage ist natürlich ein Gefäß, das sich sehr gut eignet, um von Null anzufangen.
Wenn ein Reporter irgendwo hingeht, dann hat er ja eigentlich immer schon die erste Entscheidung getroffen. Er hat sich einen Schauplatz ausgewählt, einen von immer x möglichen. Wie haben denn Sie sich entschieden, dahin zu gehen und nicht dorthin?
Das hat zum Beispiel zu tun mit der persönlichen Neugierde, die wiederum viel damit zu tun hat, worüber weiß ich noch nichts. Und ich habe so intuitiv, da habe ich meistens mir konkrete Adressaten vorgestellt. Und das hat schon eine Rolle gespielt, wenn ich entschied, wohin ich reiste.
Und wenn Sie dann zurückgekommen sind von diesen Reisen, dann haben Sie ja eine große Menge an Notizen und noch viel mehr Eindrücke und jeder hat so eine andere Art, die dann zu bündeln und zu einer Geschichte zusammenzufassen. Was ist denn Ihr Vorgehen?
Meistens fiel es mir sehr leicht. Die einzige Lage, die ich nie und nirgends kennengelernt habe, ist die, dass man zu wenig Stoff hätte, dass man zu wenig zu schreiben wüsste. Die Lage, in der habe ich mich nie befunden. Wie man dann bündelt, hängt davon ab, was man wem sagen möchte, denke ich.
In den letzten Jahren haben Sie ja nicht mehr sehr viel geschrieben für Zeitungen und Zeitschriften. Dafür haben Sie Bücher übersetzt, zum Beispiel in dieses Buch von Churchill über den Sudan. Hat sich Ihr Interesse denn weg vom Journalismus verlagert?
Würde ich nicht sagen. Ich bin nur nicht mehr pausenlos so reisehungrig wie in früheren Phasen. Außerdem bin ich vor 2 Jahren Vater geworden und das war ein Hauptgrund, weshalb ich also jetzt sehr viel lieber zu Hause blieb als früher. Das sind Lebensumstände, denke ich.
Und fehlt es Ihnen?
Nein, höchstens hier und da fehlt mir die Übung. Spüre ich, wenn ich dann mal wieder als Reporter am Werk bin. Aber es fehlt mir nicht. Ich habe einen Haufen geschrieben in den letzten Jahren. Ich übersetze auch sehr, sehr gerne. Nicht als permanente Tätigkeit, aber alle paar Jahre wieder vielleicht.
Was ist denn der Reiz des Übersetzens?
Ich habe bei keiner anderen Tätigkeit vergleichbar viel gelernt. Zunächst mal, was die deutsche Sprache angeht, aber auch, was das Schreiben jetzt unabhängig von einer bestimmten Sprache angeht. Die 450 Seiten Churchill, die ich vorletztes Jahr übersetzt habe, da habe ich sehr viel über Journalismus gelernt.
Herr Brunold, wir haben dieses Gespräch begonnen mit einer Ihrer Lieblingsstationen auf dieser Lese-Odyssee für den Sammelband Nichts als die Welt. Nun kommt dieses Buch heraus und damit ist ja für Sie eigentlich so diese Lesereise sicher nicht grundsätzlich abgeschlossen, aber zumindest was dieses Buch betrifft. Das lässt ja wieder Raum offen für Neues. Welche Reportage würden Sie denn gerne noch schreiben?
Das ist eine Frage, die ich mir nicht so abstrakt vornehme. Ich kann warten, bis ich über den Stoff stolper. Im Augenblick bin ich wieder ein bisschen Philosoph, was ich schon von 20 bis 30 war, und schreibe an einem kleinen Buch über die Göttin Fortuna. Das ist eine kleine Geschichte der Idee Zufall.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.